Guten Abend und finde es schön, dass Sie sich zum Thema E-Portfolio interessieren. Und also ich komme aus dem Fachbereich Mathematik und Informatik, was man natürlich hier auch dran erkennen kann. Aber ich werde jetzt die Beispiele jetzt nicht zu mathematisch machen, sondern da ich in der Lehrerbildung tätig bin, werde ich versuchen, Ihnen die Portfolio-Grundsätze einfach darzustellen und immer die Überlegung, was passiert mit E-Portfolio, was ist anders, was ist gleich, welche Möglichkeiten, welche Potenziale bietet E-Portfolio. Klar, ich setze E-Portfolio in der Lehrerinnenbildung ein und ich bin mir nicht sicher, ob das schon jemand mal bei mir, der hier sitzt, die hier sitzt, gemacht hat, weiß ich nicht. Doch, ja, da sitzt doch jemand. Also Sie haben das ja schon mal am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet. Also wir schauen da ein bisschen aus dieser didaktisch-methodischen Perspektive drauf. Und also diese Perspektive, die kennen die, die das selber machen, gar nicht so sehr, aber die sind eher in der handelnden Rolle, wenn sie E-Portfolio machen. Und ich habe mir überlegt, dass ich zunächst mal eine Begriffsklärung mache, damit Sie sich so ein bisschen einhören können in das Thema Portfolio. Ich weiß nicht, wie viele Vorerfahrungen Sie zum Thema Portfolio überhaupt mitbringen. Vielleicht kennen Sie das eine oder andere. Und will das natürlich dann auch immer ein bisschen im Hinblick auf E-Portfolio dann auch schon in der Begriffsklärung machen. Für die Portfolioarbeit selber, es sind bestimmte Elemente, egal ob I oder nicht I, ganz zwingend. Die würde ich gerne Ihnen vorstellen. Und dass man auch ein Stück weit von der Gestaltung her, natürlich denke ich immer von der Lehrerbildung her, habe also immer Seminare für die Hochschule im Kopf, aber es gilt für andere Seminare in der Erwachsenenbildung oder aber auch in der Schule für die Arbeit mit Klassen gleichermaßen. Und möchte Ihnen dann eben noch ein paar Einsatzszenarien oder auch wichtige Aspekte zeigen, an was man denken muss, wenn man das den Buchstaben E davor setzt und möchte dann Ihnen auch zeigen, wie man das jetzt zum Beispiel in OLAT, das ist ja hier die Lernplattform, also wo Content eingestellt wird und OLAT hat ein Portfolio-Element, wo man eben E-Portfolio-Arbeit machen kann. Genauso könnte man das in Mahara machen oder in irgendeinem anderen Portfolio-Tool, das sicherlich dann von Institution zu Institution auch wechselt. Dass Sie das einfach nochmal sehen, wie sowas aussehen kann und wie man das dann auch in solch ein Content-System dann integrieren kann. Ich habe eine Definition gewählt aus diesem Heft Computer und Unterricht, die sich ja mit Themen, die die Schule betreffen, sehr interessant auseinandersetzen, wo man in Aufsätzen immer zu aktuellen E-Learning-Komponenten was nachlesen kann, ob jetzt Podcast oder andere Themenstellungen. Und habe mich also für diese Definition von dem Herrn Münte-Gusa, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, dann entschieden. Und er sagt also, ist in diesem Zusammenhang, also er schreibt also in seinem Artikel Portfolios und E-Portfolios, von E-Portfolios die Rede, handelt es sich dabei um elektronische Sammelmappen. Also wichtig ist mal elektronische Sammelmappen. In diesen mehr oder minder komplexen Content-Management-Systemen können auch multimediale Dokumente abgelegt werden. Diese digitalen Aufzeichnungen zeigen das mit Geschick gemachte direkt und unvermittelt, zum Beispiel als Video, das mit Texten, Bildern oder Audiokommentaren kombiniert wird. Auch sind bei einem Online-Portfolio die Zugänge zu den Dokumenten für Außenstehende sehr viel einfacher möglich. Zudem kann im Einzelnen geregelt werden, wer welchen Einblick in das Portfolio nehmen darf. Also hier sind mal schon drei wichtige Elemente, die also Portfolioarbeit auszeichnen. Also man spricht hier immer von Sammelmappen. Manche, die Portfolioarbeit machen, sagen, oh Gott, bloß nicht von Sammelmappen reden. Das ist doch viel mehr. Da komme ich noch mal drauf zurück. Aber wenn man das so in dem landläufigen Sinne als Sammelmappen, ich sammle was, wähle was aus, füge es in eine Mappe zusammen, dann müsste man ja dann im gleichen Zuge dann sagen, es müssen elektronische Sammelmappen sein. Was hinzukommt, was eben nicht möglich ist in den normalen Portfolios, ich kann Videos einbinden, ich kann Bilder, ich kann gesprochene Sprache und so weiter einbinden und muss nicht extra noch irgendwie so eine CD oder irgendwas mit abgeben, wenn ich mein Portfolio zum Beispiel für eine Notenfindung abgebe. Und was natürlich hier viel einfacher ist, dass ja die Portfolioarbeit sich dadurch auszeichnet, dass man zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Öffentlichkeiten erzeugt. Entweder mit einer Person oder mit einer ganzen Gruppe oder mit einem Vorgesetzten und so weiter. Und das geht natürlich elektronisch viel einfacher, als wenn ich dann dem per Post oder was auch immer irgendwie ein Portfolio schicke und sage, schauen Sie sich das mal an und dann bekomme ich irgendwann mal was zurück. Also das wäre so, denke ich, das, was auch so der Unterschied auch schon ein bisschen deutlich macht zwischen Portfolio und E-Portfolio. Und wir hatten vor einigen Jahren ein Portfolio-Projekt an unserem Institut. Da sind auch solche grundsätzliche Überlegungen, wie kann Portfolioarbeit für die Lehrerausbildung aussehen, auch dann entstanden. Und wir haben uns eben überlegt, was macht man also? Man hat eine Artefaktsammlung, also immer in der Portfolioarbeit, sind eben Produkte, die in einem Prozess entstehen, als Artefakte bezeichnet. Also auch wenn man zum Beispiel mit dem Portfolio-Element in OLAD arbeitet, dann wird er immer nach Artefakten und Artefakten muss man hochladen, damit man sie in Portfolios einbinden kann und so weiter. Also man braucht immer eine Sammlung von Objekten, die dann von denen dann ausgewählt wird, die man dann in ein Arbeits- und Entwicklungsportfolio, das weitgehend eine geringe Öffentlichkeit hat, das gehört nur mir, da kann ich alles Mögliche, vorläufige, unvollständige, nicht überarbeitete und so weiter einstellen. Ich kann dann, deswegen haben wir das so angeordnet, aus diesem Arbeits- und Entwicklungsportfolio Elemente, Objekte, Artefakte auswählen und sie dann in ein sogenanntes Präsentationsportfolio einbinden, was ich dann zum Beispiel, wenn ich eine wissenschaftliche Hausarbeit schreiben möchte, sage, also ich habe schon an den Themen gearbeitet, kann die also öffentlich machen, dahingehend, dass ich dem Professor das mal zur Kenntnis gebe und mitteile, also da in die Richtung würde ich weitergehen. In der Schule findet es genauso gleichermaßen statt, dass man eben aus seinem Entwicklungsportfolio die Kinder sagt, also wählt mal das schönste Bild aus und dann das zeigt ihr dann allen, oh, plötzlich habe ich eine andere Öffentlichkeit geschaffen, ja?
Was ist denn dann die Idee hinter dem Arbeits- und Entwicklungsportfolio, wenn das sowieso nur für mich zugänglich ist, dann ja? Ist es doch genauso in einem Ordner auf meiner Festplatte speichern.
Ja.
Was ist denn der Vorteil, dass ich das in OLAD hochlade?
Ja, also das ist auch immer die Stelle, wo eigentlich im Grunde die meisten das auf ihrem Rechner haben und dann nur die ausgewählten Artefakte dann in OLAD hochladen, weil da ist eigentlich dran gedacht, dass die Plattform dann einfach nicht mehr wechselt. Also wenn Sie dann ins Referendariat gehen würden, dann hätten Sie da schon ein paar zentrale Objekte, die Ihnen wichtig sind und die Sie mitnehmen wollen, schon da deponiert und könnten dann eben sehr leicht also diese Öffentlichkeiten herstellen. Da aber die Plattform nicht konstant bleibt, haben die meisten quasi das auf ihrem Rechner. Ja? Also das sagt mal noch nichts, wo das genau liegt. Idealerweise wäre das auf dieser E-Portfolio-Plattform, aber so weit sind wir noch nicht. Ja? Von diesem Arbeits- und Entwicklungsportfolio haben wir wählt man, wenn man über Leistungsportfolio nachdenkt, das sage ich dann nachher noch ein bisschen ausführlich noch was dazu, wählt man natürlich auch nach einer bestimmten Fragestellung eben auch aus diesem Arbeits- und Entwicklungsportfolio was aus, entwickelt es vielleicht weiter, überarbeitet es, stellt es auch zur Diskussion in der Gruppe und so weiter und kann es dann zum Schluss in eine Bewertung überführen. Da bin ich der Meinung, dass also bevor dieses Leistungsportfolio dann erstellt wird, dass diese einzelnen Artefakte durchaus öfters mal überarbeitet werden. Und das muss man, egal ob man das an der Hochschule macht oder in der Schule, muss man Möglichkeiten schaffen. Also dass mal Zwischenergebnisse vorgestellt werden, dass man weiterarbeitet, dass man eine Rückmeldung von der Gruppe bekommt, von dem Lehrer bekommt, um dann wieder dran weiterzuarbeiten. Also hier, wir haben jetzt in unserer Arbeit mal drei Typen, es gibt noch viele mehr, ich zeige Ihnen noch ein paar weitere. Was wir hier noch gemacht haben, weil wir da ja an die Lehrerbildung gedacht haben, ist, dass wir eben die zweite Phase und auch letztendlich die dritte Phase mitgedacht haben, dass also im Grunde das Studium eher geprägt ist von diesen Leistungsportfolios, dass man immer wieder mal eine Auswahl auch abgibt nach bestimmten Kriterien eines Seminars. Das findet man dann in der zweiten Phase ein bisschen weniger, deswegen geht es auch nicht ganz nach oben. Aber natürlich die Präsentationsportfolios sind eigentlich schon so gedacht, dass man die auch weiternimmt über das Referendariat hinaus, um sich dann zum Beispiel an einer Schule zu bewerben. In ganz abgespeckter Form könnte man sagen, dass im Grunde sowas wie Ihr Medienzertifikat plus noch irgendwelche andere Dinge in solch einem Präsentationsportfolio hinterlegt werden, um dann eben zu sagen, ich habe das gemacht, um für einen Schulleiter, für eine Schulleiterin dann entsprechend auch attraktiv zu sein. Und dieses Arbeits- und Entwicklungsportfolio ist eigentlich zu denken, dass es also ein Leben lang, eben Berufsleben lang, also nicht für alle Bereiche dann weitergeführt wird, um dann immer wieder, je nachdem, ob man an irgendeiner Stelle sich um eine Schulleiterposition bewirbt oder irgendwas anderes derartiges macht, dann wieder aus diesen Artefaktsammlungen dann eben eine Auswahl macht. Hier sieht man aber sieht man auch dann eben diese wechselnden Öffentlichkeiten, die eben dann eben je nachdem, wer die Zielgruppe ist, hier der Professor, hier vielleicht ein zukünftiger Arbeitgeber. Wenn man in die Geschichte der Portfolioarbeit schaut, dann hat sich die Portfolioarbeit da entwickelt, wo der Übergang zu den konstruktivistischen Lerntheorien stattgefunden hat, also nicht mehr nur die Kognitionspsychologie, die die Lernpsychologie dominiert hat und wo man über sowas wie selbstbestimmtes Lernen nachgedacht hat. Die Bewegung kam sehr stark aus Amerika und man wollte eben, das sieht man also, ein authentisches Assessment. Man wollte also nicht immer nur die Produkte, sprich Klassenarbeiten, bewerten. Das ist so eine Momentaufnahme zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Thema und eben vielleicht für die Person nicht immer die günstigste Zeit, dass man eben ein Produkt, das über die Zeit entsteht, dann auch in den Blick nimmt und auch, dass man Auswahl hat, was ist einem mehr gelungen, was ist einem weniger gut gelungen. Und dass eben hier die Individualität des Lernenden soll mehr Rechnung getragen werden. Und Sie sehen hier, das sind also, Thomas Hecker ist einer derjenigen, der das auch hier in Deutschland neben Felix Winter die Portfolioarbeit sehr stark vorangetrieben haben. Und auch so diese Ideen dann von USA mit hier eingebracht haben. Brunner, das ist also dieses Buch, wo man im Grunde sagt, das ist zurzeit noch, es wird sicherlich bald neue geben, so ein bisschen alle, die sich mit Portfolioarbeit beschäftigen, sollten mal bei Brunner, Felix Hecker, das Portfolio, so ein, das Handbuch der Portfolioarbeit, nachlesen und hier war eben die Idee, Umstellung von der Leistungsfeststellung eben mehr in die Kompetenzdarstellung. Das ist so die Grundidee, die also hinter dieser Portfolioarbeit, die auf unterschiedlichsten Ebenen auch eingeführt werden, in der Schule, in der Hochschule, für Studierende, für Professoren, dass auch im Grunde ich ein Portfolio anlege, um dann meine Arbeit zu dokumentieren. Und wenn es notwendig ist, wenn ich evaluiert werde, könnte ich natürlich eine entsprechende Mappe zusammenstellen mit den Themen, die mir wichtig sind, um dann das der Evaluation entsprechend dann einzuarbeiten. Wird nicht so gemacht, die Evaluation, wäre aber so ein Gedanke, den man da haben könnte. Baumgartner hat sich dann sehr intensiv mit auch mit E-Portfolio beschäftigt und hat sich jetzt also mal Gedanken gemacht und eine Studie gemacht, wie man jetzt überhaupt Portfolio, überhaupt die ganzen Portfolios sortieren kann und was es alles gibt an Arten von Portfolios, also viel mehr, als wir jetzt uns in diesem Projekt dann eben herausgesucht haben. Was das Interessante ist, dass also Baumgartner eben immer zwei Perspektiven auf die drei großen Gruppen von Portfolios eingenommen hat, einmal auf diese Person und einmal auf die Organisation. Und da Sie das wahrscheinlich da hinten, glaube ich, eher nicht lesen können, was da vorne steht, habe ich gedacht, ich mache mal den linken Flügel mal auf, ja, damit, und habe es ein bisschen vergrößert, sodass man nicht gerade also mit Adlersaugen hier vorne das erspähen muss. Nur, dass Sie einmal so eine Idee haben, wie viele verschiedene Arten und überhaupt man da, über was man nachdenken kann. Also es ist relativ komplex, aber letztendlich habe ich den Eindruck, dass die oft gar nicht so trennscharf sind. Und deswegen haben wir uns in unserem Projekt eben auf ein paar wenige Begriffe dann auch fokussiert. Was hier interessant ist, das ist also das sogenannte Bildungsportfolio oder Reflexionsportfolio, das also sehr stark in dem Bereich anzusiedeln ist, um, wenn es eben in der Ausbildung um Kompetenzerwerb, also um wäre auch sicherlich die Portfolioart, die dann eben auch in der Schule Eingang findet, wo man eben einmal hier von der Person her Wissen und Kompetenzen aneignet und natürlich auch die Beurteilung. Immer wieder natürlich wird man in Schule und Hochschule nicht drum herum kommen, natürlich eine Rolle spielt. Und hier sehen Sie nochmal, dass hier ja unterschieden wird zwischen Lernprodukten und Lernprozessportfolio. Die Lernprozesse sind natürlich sehr schwer dokumentierbar, aber man könnte sie sicherlich durch Zwischenergebnisse zum Beispiel oder durch Reflexions- oder durch planerische Arbeit dann mit ins Portfolio nehmen. Und die andere Seite sind eben diese Prüfungs- und Portfolios oder auch eben curriculum-orientierte Portfolios. Die mittlere sind die Entwicklungsportfolio, wo man die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Person fokussiert wird. Das heißt also hier aus der persönlichen Sicht, dass man eben Kompetenzportfolios und Qualifikationsportfolios, und da fängt schon an, dass Sie sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem anderen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Da denke ich, dass es einfach immer eine Perspektivverschiebung ist, wo man jetzt den Schwerpunkt setzt, und von daher denke ich, sind die sehr überlappend, und ich bin eher dafür, ein bisschen weniger Begriffe zu haben, weil man da sehr viel Überlappung sieht und hier eben mehr wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Und die letzte wäre diese Präsentationsportfolio. Also Sie merken, es geht immer um sowas wie berufliche wissenserweiternde Aspekte, die natürlich auch die Profession beschäftigen bei der Reflexion. Dann geht es darum, diese Persönlichkeitsentwicklung, auch Karriereplanung, was ist mir jetzt wichtig auch, wohin will ich kommen, und eben solche Präsentationsportfolios im Sinne sowas von Bewerbung, Selbstvermarktung und natürlich auch aus der Organisationsperspektive, dass man also ein Firmenportfolio hat und so weiter. Das ist das Ergebnis eben von Baumgartner, der einfach mal diese Vielfalt in Kategorien bringen wollte, damit man eben ein bisschen so einen Überblick hat, aber letztendlich bleibt übrig, dass man eben ein Reflexionsportfolio, Entwicklungsportfolio, Präsentationsportfolio hat und ich denke, das sind also so die zentralen Begriffe. Man muss sich schon klar sein, was für eine Art von Portfolio man dann mit Kindern, mit Jugendlichen dann auch machen möchte. Was das andere ist und wo die ganze Begriffs-, also diese ganzen Portfoliotypen nicht wirklich helfen, ist, was bedeutet nun Portfolioarbeit wirklich? Das ist ja jetzt nicht nur eine, ich sammle mal alles, was ich so im Laufe eines Schuljahres oder Schulhalbjahres mache und dann habe ich vielleicht noch Kriterien an der Hand und dann sortiere ich da mal aus, werfe das weg und mache da meine Sortierübungen, sondern dass es letztendlich darum geht, dass es eben auch eine Lernkultur ist. Also Hacker und Seemann formulieren die Einführung von Portfolioarbeit bedarf offenbar, wenn sie nachhaltig verankert werden soll, einer stimmigen und lernkulturell sensiblen Einbettung in ein didaktisches Gesamtkonzept, und zwar unabhängig davon, ob dieses webbasiert oder papierbasiert erfolgt. Das heißt also, es bedarf natürlich einer ganz bestimmten Art von Lernkultur, die stark auch geprägt ist, dass man prozessorientiert arbeitet, dass man eben den Prozess und Zwischenprodukte und Rückmeldungen und Reflexion mit integriert. Da kann man jetzt nicht nur an der Artefaktsammlung irgendwie kleben und sagen, also möglichst viel sammeln und dann mal ein bisschen aussortieren, jedes fünfte Blättchen kommt rein und das sechste bleibt wieder draußen. Und Hacker und Seemann formulieren weiter, didaktisch betrachtet handelt es sich bei der Portfolioarbeit um ein Ensemble verschiedener methodischer Elemente und Techniken, die unter Einhaltung bestimmter Prinzipien, und da kommen die, die eben für Portfolioarbeit mit unter anderem zentral sind, Reflexion, Leistungsdarstellung, Kommunikation, Transparenz und Partizipation zum Einsatz. Das heißt also, Portfolioarbeit ist mehr als nur eben solch eine Sammlung von Einzelartefakten in einer Sammelmappe. Wenn man jetzt an die Lehrerbildung denkt, haben wir uns jetzt in diesem Projekt, wo auch diese ganze Arbeit und Nachdenken über Portfolio entstanden ist, haben wir uns überlegt, was ist uns wichtig, und würden jetzt in dem Portfolio für eine in der Berufsausbildung von einem reflexiven Portfolioeinsatz, der eben den erfahrungsgeleiteten Professionalisierungsprozess unterstützt. Dieser Portfolioeinsatz wird auch zum Beispiel von Medizinern so eingesetzt. Das heißt also, hier muss Erfahrungen mit in die Portfolioarbeit, also praktische Erfahrung, eingebaut werden, um dann eben diesen Professionalisierungsprozess voranzutreiben. Diese Komponente würde ich natürlich jetzt in dem Sinne für die Schule nicht so stark favorisieren, aber diese anderen Aspekte auf jeden Fall, weil eben hier ganz klar diese professionelle Handlungskompetenz als Zielsetzung für die Portfolioarbeit zu sehen ist. Und das gilt eben bei allen Professionen. Und ich würde sagen, also aus meiner Perspektive ist der Lehrerberuf, und ich glaube, hier, Sie machen alle Studierenden in irgendeinem Lehramt, weitgehend, no? ist dieser Professionalisierungsprozess, also dieser Lehrerberuf als Profession, denke ich, derzeit wirklich das, was zu denken ist. Und es geht eben da, eine erste Anbahnung auch schon im Studium und dann im Referendariat zu legen, dass man eben wirklich eine Handlungskompetenz erreicht, die also einerseits meiner Aufgabe gerecht wird, meiner Person gerecht wird und den Kindern und Jugendlichen gerecht wird. Und das ist eine Herausforderung, die man also lange anbahnen muss und die stark eben durch Reflexionsprozesse getragen wird. Dieses Feld, es hat sich immer wieder geändert, ja?
Eine Frage zu dem Punkt oben rechts. Ja. Ist es nicht auch denkbar, dass für Schüler eine Handlungs- und Lernkompetenz sinnvoll sein kann?
Ja.
Also in dem Sinne, dass die Schüler lernen, auch sich selbst Inhalte,
ja,
weil das würde ja ganz im Sinne des Konstruktivismus stehen.
Ja,
also
ja, ja.
Vielleicht nicht direkt kategorisch ausschließen.
Stimmt, Sie haben recht. Das müsste man, kann man durchaus für Schüler und Jugendliche genauso, weil sie müssen ja in ihrer Lernkompetenz sich was anzueignen, auch in ihrer Kompetenz, wie sie Wissen vernetzen, wie man das zusammenbringt, wie man auch Wissen, was man hat, wieder irgendwo anwendet und nicht immer so im Grunde Schublade auf, Wissen rein, Schublade zu und nicht mehr wiedergefunden. Also das würde auch hier diese, also ich, hier ist es sehr stark auf Studium, aber es ist eigentlich hier an ein vernetztes Lernen gedacht, dass man eben nicht nur so in diesem unterrichtsbezogenen Kategorien, nächste Klassenarbeit und dann ist vorbei und dann weiß ich nichts mehr, sondern dadurch, dass die Portfolioarbeit ja ganz andere Produkte bewertet, kann natürlich in diesen Produkten Vernetzung stattfinden. Da haben Sie recht, also wäre das eigentlich gar nicht auszuschließen, haben Sie. Was natürlich also wichtig ist, dass natürlich die Lernprozesse ein Stück weit bezogen, einbezogen werden. Und es ist natürlich immer, sich zu überlegen, wie kann man überhaupt dann eine Bewertung, wie kann die Bewertung stattfinden, wie kann die Bewertung durchgeführt werden, die Transparenz, muss hier gefordert sein, wie kann man das überhaupt machen, darüber muss man nachdenken, solange man in ausbildungsschulischen Prozessen ist, weil man immer wieder dann natürlich auch diese Komponente der Leistungsbewertung, der Kompetenzbewertung auch bedienen muss. Wichtig ist uns, wie diese Elemente, zu denen sage ich auch noch was, das sind eigentlich die zentralen, uns die zentral erscheinenden Elemente, die Portfolioarbeit ausmachen, beobachten, schreiben, reflektieren und beraten. Zusammen mit Lieselotte Denner, die auch schon sehr lange in Portfolioarbeit in den schulpraktischen Studien arbeitet, arbeiten wir gerade an einem didaktischen Modell für die Portfolioarbeit und haben festgestellt, das sind eigentlich die zentralen Tätigkeiten oder Aktivitäten, die für Portfolioarbeit, egal wo sie stattfindet, bedeutsam sind. Da sage ich nachher noch ein bisschen, die führe ich noch ein bisschen näher aus. Und wir haben uns diese Schnecke als Leitbild genommen, weil natürlich Portfolioarbeit verlangsamt. Ja, weil ich eben nicht stetig voranschreite, sondern ich schaue mir wieder was passiert ist an und ordne ein und überlege, was mir da wichtig war, was unwichtig war, was für mich an Wissenszuwachs stattgefunden hat. Und damit bedeutet eben diese Schnecke, dass man zwischendrin mal ein bisschen langsamer wird und nicht immer nur stetig schnell voranschreitet. Das war uns wichtig, also Portfolioprozesse verlangsamen, auch natürlich Denk- und Lernprozesse. Das war uns wichtig. Ich will was zum Beobachten, zu den Schreibprozessen, Reflexionsprozessen, Beratungsprozessen, also zu diesen Elementen der Portfolioarbeit, die uns dann eben in dieser Jahr aus, Jahr ein Portfolioarbeit wichtig geworden sind. Und bei diesem Beobachten bedeutet es natürlich, dass ich ja über mein Lernen oder auch über meinen Lernfortschritt und nur nachdenken kann, wenn ich ein Stück weit Selbstbeobachtung durchführe, wenn ich auch durchführe, wie Lernprozesse stattfinden, wie Arbeitsprozesse stattfinden, also je nachdem, was für, in welchem Kontext dieses Portfolio durchgeführt wird, sind es einmal Lernprozesse, die ich dann beobachte, meine eigene oder die von anderen. Denkt man an die Lehrerbildung, sind es natürlich dann vor allem auch Lernprozesse, die von Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden. Und bevor eben solche wichtigen, diese diese Distanz, die man da natürlich aufbauen muss, um dann ein Stück weit auch zu reflektieren, das kann nur erreicht werden, wenn ich dazwischendrin schreibe. Portfolioarbeit ohne Schreiben geht mal gar nicht. Ja? Portfolioarbeit ist eigentlich Schreiben. Ja? Und damit ist natürlich, weil man im Grunde dieses flüchtige Element durch den Schreibprozess mal festhält. Deswegen auch diese Artefakte. Also aus irgendeinem flüchtigen Abdruck kommt natürlich dann auch durch das Schreiben dass ich es mir nochmal anschauen kann, dass ich dann das überarbeiten kann, dass ich was beschreiben muss, dass ich was mir genauer anschauen kann. Das erreiche ich dadurch und damit ist es natürlich klar, dass es natürlich eine andere Art ist der Auseinandersetzung. Hier kommt der Verlangsamungsprozess, weil ich ja schreiben muss. Wenn ich denke, ja, ich lese mir das mal kurz durch und dann erzähle ich es noch irgendjemand, dann war das vorbei. Aber wenn ich das im Grunde dokumentieren muss, aufschreiben muss, dann verlangsamt sich das Ganze. So. Diese beiden münden natürlich ein Stück weit in die Reflexionsprozesse und natürlich dieses Reflektieren, denke ich, können schon Grundschüler, die eben sich nochmal ihr Produkt, also ihr Schreibprodukt ansehen können und dann schauen können im Hinblick auf ihren Lernprozess, wie bin ich vorgegangen, was habe ich gemacht, wie bin ich weitergekommen, wo sind meine Schwierigkeiten, wie kann ich das, an welchen Stellen war das für mich bedeutsam, wo habe ich eigentlich vor 4 Wochen einen Zuwachs an Erkenntnis gewonnen. Das passiert nur, indem ich diese Dokumente habe. Wenn ich die nicht habe, dann ist es zu flüchtig. Das funktioniert dann nicht. Und natürlich, wenn man in diesen Assessment-Bereich geht, dass also auch Bewertung stattfindet, dann sind natürlich dann zu überlegen, wie kann ich bestimmte Artefakte weiter aufbereiten, weiter daran arbeiten, brauche ich einen Feedback-Prozess, damit ich, das kann eben Peer oder Seminarleitung oder Lehrperson, das können ganz unterschiedliche Personen sein, die dann mich eben in meiner Arbeit an einem bestimmten Artefakt dann unterstützen, mir einen Spiegel vorhalten, mir auch zeigen, wo ich noch weiter arbeiten kann, wo noch Potenziale da sind. Deswegen sind das eigentlich diese 4 Elemente sind bei uns so als die Elemente, die Portfolioarbeit in besonderer Weise kennzeichnen. Natürlich kommen die auch in anderen Lernprozessen vor, aber die Elemente zeichnen Portfolioarbeit aus. Ja.
Inhaltlich arbeiten, sondern auch technisch arbeiten müssen, im Sinne von E-Learning und E-Media-Kompetenz. Das hat mir jetzt da vor allem bei, also Grundschülern sagen sie ja, wäre auch möglich.
Ja.
Da ist halt die Frage schon, inwieweit können die mit Werkressourcen überhaupt umgehen?
Ja.
Oder zum Beispiel.
Ja, also ich habe nochmal für, um das I reinzuholen, nochmal für bestimmte Bereiche aufgelistet, wo wir das nochmal diskutieren können, wo man überlegt, ja, wie geht es jetzt mit I? Und dann kann man immer fragen, kennen jetzt sowas die Kinder Foren, Wiki und weiß ich was? Da kann man drüber nachdenken und da können wir dann nochmal drüber diskutieren, weil wenn man das jetzt mal ohne I nimmt, dann klappt das ja auf jeden Fall. Und da, denke ich, ist es immer wichtig, E-Portfolio und Portfolio mal beides zu denken, um eben auch zu sehen, was ist möglich für wen, was ist auch mit den Ressourcen, die jetzt vor Ort da sind, möglich. Und deswegen, also ich sehe immer Portfolio und E-Portfolio zusammen, weil man sich immer anpasst. Also man hat nicht immer alles zur Verfügung und dann muss man einen Weg finden, wenn man denkt, Portfolioarbeit ist mir wichtig. Man kann sicherlich da auch sagen, so wie ich das zum Beispiel mache, dass man ja auch nicht also jetzt Portfolioarbeit in allen Fächern oder in allen Situationen machen muss. Das, denke ich, muss auch nicht sein, aber so an manchen Stellen des eigenen Lern- und Ausbildungsprozesses finde ich das mal wichtig, das gemacht zu haben. Das muss man nicht ständig machen, obgleich jetzt zum Beispiel in Kassel, da wird dann wirklich, also dafür führen die Studierenden ab erstem Semester ein Portfolio, was dann auch bis zum Schluss durchgeführt wird. Also im Lehramt wird es da gemacht und da ist es auch, haben die überlegt, also da muss dann, also man muss nicht jedes Semester immer Portfolioarbeit machen, aber einmal in der Fachdidaktik, einmal in den Bildungswissenschaften, dann in den schulpraktischen Studien und dazu hat man dann zum Schluss eben ein Portfolio, was man dann, ich weiß nicht, ob Sie so weit gegangen sind, was man dann in die erste Staatsexamensprüfung mitnehmen kann und darin auch mithilfe des Portfolios eine Prüfung machen. Das wäre ja zu denken. Also da haben die in Kassel gibt es da, die haben das sehr stark in die Lehrerbildung mit einbezogen, zumal das auch im hessischen Lehrerbildungsgesetz auch steht. Ich habe noch ein Zitat gefunden, also wen das wirklich interessiert, diese Arbeit, finde ich dieses Heft wirklich sehr interessant. Noch ein letztes Zitat daraus, Reflexion als rückbezügliches, selbstbezügliches Denken beinhaltet immer eine Distanzierung, eine Brechung der Unmittelbarkeit, einen Abstand, eine relative Freiheit gegenüber den unmittelbaren Lebensvollzügen. Und das, diese Distanzierung wird immer erreicht durch diesen Schreibprozess, dass ich also einen Schritt zurückgehe, auf was schauen kann und dann auch ein Stück weit wieder eine neue Position da finden kann. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Was man sich natürlich jetzt überlegen kann, ist, wenn man das didaktisch, also diese didaktische Perspektive, wenn man das jetzt also, ich mache mal alles fertig, dann muss man sich ja schauen, seinen Unterricht oder seine Veranstaltung, welche didaktisch-methodische Elemente habe ich denn da? Und welche Elemente unterstützen dann das Lernen? Und also Lernmanagement heißt eben Lernstrategien, Wissensmanagement, dass ich mit meinem Wissen auch umgehen kann und es nutzen kann. Und jetzt das Professionsmanagement ist natürlich in Richtung Ausbildung natürlich dann gedacht. Und im Grunde muss ich als Lehrperson mir mal meinen normalen Unterricht anschauen und schauen, in welchen diesen Bereichen habe ich welche konzeptionellen Elemente, also welche Unterrichtselemente, wie zum Beispiel, was weiß ich, Hausaufgaben anschauen, nee, das ist schon alt, aber zum Beispiel bestimmte Stationenarbeit oder Wochenplanarbeit, wo ist die hier anzusiedeln, welchen Schwerpunkt hat sie? Wie ist die konkret zu gestalten und welche Reflexionsmöglichkeiten gibt es, um sie nutzbar zu machen für das Portfolioarbeit? Also ich kann im Grunde meinen Unterricht anschauen und kann schauen, wie kann ich jetzt da Portfolioarbeit einbinden, wo habe ich Elemente, also ich krempel nicht komplett alles um, sondern ich schaue mir meinen Unterricht an und schaue, wo ich das einbinden kann. Das meint man hier mit diesen konzeptionellen Elementen der Veranstaltung oder des Unterrichts. Weil nur so kann man das auch organisch einbinden. Wenn ich sage, also sag mir mal, wie ihr Portfolioarbeit, dann mache ich das mal. Und dann bin ich das nicht, sondern ich habe ja auch eine Vorstellung, wie was abzulaufen hat. Also schaue ich mir das mal an. Wir haben das auch gemacht, das uns angesehen. Das kann ich dann nochmal dann zeigen. Okay, was gibt es jetzt hier, wenn man jetzt also diese Portfolioarbeit mal sich im Einzelnen anschaut, wo gibt es Schreibprozesse, wo gibt es Reflexionsmöglichkeiten, wie geht es mit den Rückmeldungen, wie kann ich diese wechselnde Öffentlichkeit anbinden, das sind ja so Elemente, die zur Portfolioarbeit und jetzt, wie geht es mit I? Ja, dann kann man sich mal anschauen, okay, Schreibprozesse, wo werden die in dem E-Learning unterstützt, gemeinsame Schreibprozesse, wäre sowas wie Wiki. Einzelne Schreibprozesse wären normales Dokument in der Textverarbeitung. Also schaut man das an, ah ja, Wiki könnte ich, wenn ich gemeinsame Schreibprozesse, wo kann ich sowas wie einen Prozess dokumentieren, wo geht es? Ich könnte einen Blog nehmen. Ja? Wo kann ich sowas wie Rückmeldung, wo kann ich sowas erzeugen, dass ich also eine, dass ich auch was bereitstelle, das kann ich in Foren machen oder wenn diese Content-Management-System wie Ola zum Beispiel, die hat so eine Aufgabenfunktion, weiß ich nicht, wie gut Sie sich in Ola auskennen. Diese Aufgabenfunktion lässt ja zu, dass im Grunde der die Aufgabe abholt, kann da ja auch Zwischenprodukte einstellen und nur bestimmte Personen, die zugelassen sind, können dann Zwischenprodukte anschauen, aber nicht die gesamte Gruppe. Das hilft ja, dass man nicht immer von allen alles zuerst mal so vage gerne einstellen möchte. Die ganzen Öffentlichkeits kann ich über die Nutzerrechte und die Gruppen. Und natürlich habe ich in Ola die Möglichkeit, Portfolios, kleine Zwischenportfolios zu erstellen, dass ich Artefakte zusammenfasse und mal sage, ich habe jetzt drei Dokumente zusammengestellt und einem Tandempartner sage, schau doch mal rein in mein Portfolio, ich habe mal so ein kleines und kannst du mir da eine Rückmeldung geben. Damit kann man also Dinge, die hier entstanden sind, kann man verlinken in ein Portfolio, was man dann auch in einer anderen Öffentlichkeit dann weitergeben kann, weil man dann einen Link setzen kann. Also man muss eigentlich sich überlegen, einerseits die Portfolio-Elemente, andererseits wie unterrichte ich, wie ist die Seminarstruktur und welche E-Learning-Komponenten habe ich und dann muss ich da was daraus machen. Und da ist natürlich immer die Frage, wo geht die Grundschule los? Das war ja Ihre Frage. Mittlerweile, also in Mathematik, gibt es da unten ein Wiki. Also das heißt nicht Wiki, sondern das nennt sich Wilma. Und in diesem diese Wilma, die lässt zu, dass man gemeinsame Schreibprozesse, aber eben auch, da ist eben so eine Art wie, so eine Art wie Tablet, also wo man auch was malen kann, nicht nur schreiben, sondern auch was also zeichnen kann. Und in dieser Wilma kann ich mal zunächst eine Aufgabe für mich alleine bearbeiten und kann dann die freischalten für andere, die dann da weiter mit dran arbeiten können. Und man kann über Schulen hinweg mit Wilma arbeiten. Das ist in diesem Projekt Lehramt entstanden. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen stecken geblieben, aber das war so eine Idee, Wiki für Grundschule zu machen. Und das wäre ja auch ein Tool, was man durchaus dann für so eine kleine Portfolioarbeit nutzen könnte, weil man da ja ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten erzeugen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kinder Blogs schreiben. Aber natürlich keine Erstklässler. Aber da Sie sind kritisch, habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß auch nicht, wie hat jemand schon mit Schülern und Schülerinnen Foren bearbeitet? Ja?
Wir hatten ja einen Vortrag auch zum Thema Blogs, aber ja? Das war alles Sekundarstufe für Schüler.
Ja.
Ich habe jetzt letztes Jahr auch mit Blogs gearbeitet. Ja. Ich vermute, dass Grundschüler da schon Schwierigkeiten haben, wenn es kein für Grundschüler angepasstes System ist, wie jetzt.
Wie dieses Wilma, wo man im Grunde bei dem Wiki auch was raus, da hat man ein paar Knöpfe und dann hört es aber auch schon auf, wo man draufklickt, weil sonst wird das Ganze etwas unübersichtlich. Da muss eine Anpassung stattfinden, sonst geht es mit Grundschülern nicht. Das ist auch sicherlich, wenn man jetzt wirklich an diese Mappe zusammenstellen aus den Artefakten denkt, weil das sind ja, hier entstehen ja überall Artefakte, die dann in dem Portfolio zusammengefasst werden. Also wenn ich hier ein Artefakt erzeuge und ich will dann zum Beispiel ein Bewertungsportfolio zusammenstellen, dann kann ich ja auf meinen ausgewählten Forenbeitrag, der mir besonders gut gefallen hat, einfach einen Link setzen und kann sagen, dieses Artefakt will ich haben, das muss ich dann nicht nochmal runterladen, raufladen, irgendwo hinschieben, sondern wenn ich in OLAT bin, also wenn ich eine Plattform habe, wo Portfolio integriert ist, dann habe ich alles da drauf, kann also im Grunde die Seminar- oder Veranstaltungsabwicklung plus diese Portfolioarbeit in eins tun. Sonst muss ich ja da immer zwischen zwei Plattformen herumspringen. Wird ja wenn Sie Mahara kennen, das ist ja sehr gut kompatibel mit Back ist. Ich glaube es jetzt noch gleich. Eine andere also Content. Moodle, ja. Also Moodle und Mahara, man muss schon die Plattform wechseln, aber die passen sehr gut zusammen. Deswegen war ich auch glücklich, dass OLAT so eine Funktion hat, damit man nicht die Plattform wechseln muss. Und um genau das zu erreichen, dass ich eben bei allem, was ich da gearbeitet habe, meine Artefakte, die in einem Prozess des Rückmeldens entstanden sind, zusammenfassen kann. Und das war eigentlich das, was man da macht und wo man eben dann auch sehen kann, dass eben hier, klar, wir haben dann auch natürlich didaktische Aufgaben, wo eben genau Filme entstehen, wo Bilder entstehen, die dann mit in das Portfolio aufgenommen werden können, was dann eben sonst sehr mühselig ist, wenn man kein E-Portfolio hat. Also die Arten der Artefakte, die können wir da mit einnehmen. Jetzt muss ich mal gucken. Kommen jetzt auch so allmählich zum Ende. Also hier hab ich nochmal entlang eben dieser Idee, dass man seine Elemente dann E-Portfolio geeignet bzw. Portfolio geeignet aufbereiten muss. Da habe ich mal identifiziert, was wir alles machen. Das haben wir auch schon gemacht, bevor Portfolio oder nicht in dem Maße, aber die Anpassung findet dann eben in diesen Bereichen statt, wo dann eben Artefakte entstehen in diesen einzelnen Bereichen, in einem Referat entstehen Artefakte, was da zusammengestellt wird, dass man das eben zusammenstellen kann, die entstehen im Prozess, werden im Prozess überarbeitet und können dann als auch eben nach einem ausgehandelten bzw. vorher transparent gemachten Leistungsportfolio dann Artefakte ausgewählt werden. Also was wir immer machen ist, dass wir immer viele Artefakte mehrmals vorkommen, wo man dann auch eine Auswahl hat, dass man immer wieder, die Aufgabe war jetzt nicht so das, was ich, wo meine Stärke lag, ich nehme eine andere, so hat man da eine gewisse Auswahl. Also ich kann jetzt noch mal ganz kurz zeigen, das sind so verschiedene Szenarien. Wir machen das jetzt hier in OLAT so, dass hier diese Seminarstruktur ist und da werden halt eben in diesen einzelnen Bereichen, virtuelle Aufgabe, Literaturaufträge und so weiter, werden dann eben Artefakte erzeugt, die nachher in dem Leistungsportfolio zusammengefasst werden. Also das ist die Seminararbeit, die hier in einem OLAT-Kurs dokumentiert wird und da sind die Vorlagen für das Leistungsportfolio, wo dann eben aus diesen verschiedenen Bereichen das eben dann zusammengetragen werden kann. Damit man eben auch diesen Reflexionsprozess begleiten kann, haben wir auch solche Hinweise, wie jetzt sowas stattfinden kann. Hier wird eine Situation beobachtet, was wird dann aufgeschrieben und damit man eben hier Reflexionsebenen beschreiben kann bezüglich Lernen, bezüglich Wissensmanagement, bezüglich Professionalität. So sieht es dann aus in diesem Arbeitsauftrag, wenn da verschiedene, die kann man auswählen, hier steht einer drin, könnte jemand eingeladen werden, schau dir das mal an, was ich da gemacht habe. Das ist von einer Person, wo man da eben so unterschiedliche Zwischenergebnisse auch einstellen kann und hier unten wird dann das Endergebnis eingestellt und kann dann abgerufen werden. So sieht es dann aus, dass man also hier oben hat jemand zum Beispiel eine Präsentation, so ein vorläufige, was Vorläufiges eingestellt. Hier unten können die Rückmeldungen dann eingestellt werden und es kann hier wieder weiter gearbeitet werden. Okay, ich komme jetzt, glaube ich, dann zum Ende. Ja, das ist dann nochmal was in dem, so sieht es in OLAT aus. Und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich noch für weitere Fragen gerne bereit.